Als die Nationalpartei 1948 an die Macht gekommen ist, hat sie das weisse Südafrika zum Ziel von ihrer Politik proklamiert. Der frisch gewählte Senator Verwoerd hat es so erklärt im Oberhaus.
Ich möchte unzweideutig klarstellen, dass Südafrika des weißen Mannes Land ist und dass der Weiße in diesem Land der Herr bleiben muss.
Dieser Satz beschreibt die grosse Lebenslüge der Bauern, weil Südafrika nie das Land des weissen Mannes war. Zu keinem Zeitpunkt haben die Weissen die Mehrheit gebildet. Im Gegenteil, haben sie 1904 noch 21,5% der Bevölkerung ausgemacht, so ist dieser Anteil heute auf etwa 16,7% gesunken. Das Wort Apartheid ist immer mehr in Verruf gekommen und ist durch andere Bezeichnungen wie getrennte Entwicklung oder multinationale Entwicklung ersetzt worden. Aber das System ist immer das gleiche geblieben. Es ist in drei Stossrichtungen vorangetrieben worden. Erstens eine radikale Trennung der Rasse, zweitens eine politische und soziale Entrechtung der Farbigen und drittens eine Errichtung eines Polizeistaats, um den Aufstand der 83% gegen die 17% zu verhindern. 1950 ist dann durch das erste Basisgesetz der Apartheid ein Rassenregister der Bevölkerung angelegt worden. Die Klassifizierung war weiss, colored, Asiaten oder Bantu. Wobei die Reihenfolge gerade der sozialen Stufenleiter des Apartheidstaats entsprochen hat. Ämter für Rassenklassifizierung haben in langwierigen Appellationsverfahren über die zahllosen Grenzfälle unter den Mischlingen entschieden. In den ersten 15 Jahren sind über 250'000 Fälle entschieden worden und diese Arbeit ist bis heute noch nicht abgeschlossen. 1974 sind 120 Personen umgestuft worden, darunter 10 von weiss zu colored und 33 von colored zu weiss. Die Rassenzugehörigkeit wird in Personalausweis eingetragen, wo alle Südafrikaner mit sich führen müssen. Durch zahlreiche Gesetzverschärfungen ist aus dem Pass für die Schwarzen inzwischen ein umfängliches Referenzbuch geworden, das ausser den Identitätsangaben auch Arbeits- und Steuernachweis enthalten tut und monatlich vom Arbeitgeber abzeichnet werden muss. Wer das Buch nicht vorzeigen kann, wird auf die Stelle verhaftet. So sind Vergehen gegen das Passgesetz das häufigste Delikt in Südafrika. 1974 sind allein etwa 300'000 Menschen wegen diesem Vergehen festgenommen worden. Die Gesetzlawine, die anfangs der 50er Jahre mit dem Apartheidssystem über Südafrika eingebrochen ist, hat auch noch die letzten Reste von britischer Liberalität weggefegt. Weil bis anhin haben wenigstens Tinder und Mischling noch gewisse Rechte gehabt. Aber damit hat das Apartheidsregime Schluss gemacht. Jetzt hat es nur noch Herren und Diener gegeben. Weisse und nicht weisse. Die neuen Gesetze haben die Eheschliessung zwischen Weissen und Schwarzen verboten und den ausserehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Menschen von verschiedenen Hautfarben unter Strafe gestellt. Ein weiteres wichtiges Grundgesetz hat das Schulwesen betroffen für die Schwarzen. Da die Bantus seit jeher von den öffentlichen Schulen ausgeschlossen worden sind, ist die Bildung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit in den Händen der Missionsschulen gelegen und ist damit der Regierungskontrolle entzogen gewesen. Diese Schulen sind 1953 durch das Bantu-Erziehungsgesetz verstaatlicht und dem Bantu-Ministerium unterstellt worden. Den Sinn dieser Massnahmen erläutert der Bantu-Minister Hendrik Verwörth im Parlament.
Wenn ich die Kontrolle über die Bantu-Erziehung habe, werde ich sie so reformieren, dass den Eingeborenen von Kindheit an beigebracht wird, dass die Gleichheit mit den Europäern für sie nicht in Frage kommt. Leute, die an die Gleichheit glauben, sind als Lehrer für die Eingeborenen unerwünscht. Wenn mein Ministerium die Bantu-Erziehung kontrolliert, wird es wissen, für welche Art höherer Bildung ein Bantu geeignet ist und ob er im Leben eine Chance hat, sein Wissen anzuwenden.
Wohlweislich ist bis heute keine Schulpflicht für die Schwarzen eingeführt worden. Im Gegenteil wird der Schulbesuch für Farbige erschwert. Während die Weißen kostenlos Lehrmaterial erhalten, müssen die Schwarzen jedes Schulbuch zahlen. Und während bei den Weißen auf je 20 Schüler ein Lehrer kommt, beträgt das Verhältnis bei den Schwarzen 50 zu 1. 1960 sind dann zur Vollendung der Rassentrennung gesonderte Universitäten für Schwarze geschaffen worden. Aber das Gros der Professoren und Assistenten besteht auch da aus Weissen. Während es 70'000 weisse Studenten gibt, ist die Zahl der Schwarzen 8'000 sehr klein, wenn man bedenkt, dass es viermal mehr schwarze Einwohner gibt. Parallel mit diesen Basisgesetzen sind in den 50er Jahren auch die kleine Apartheid vorantrieben worden. Die Petty Apartheid betrifft alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Die Kinos, Restaurants, Verkehrsmittel, den Sport und auch die Krankenhäuser. Sogar in Museen sind verschiedene Besuchstage für Weiße und Farbige eingeführt worden. Aber all diese Massnahmen waren nur ein Vorspiel, auf das die Apartheidsidee abzielt. Es geht nämlich darum, die Schwarzen in ein riesiges Gefängnis zu sperren. Die Homeland-Doktrin bildet das Kernstück des Apartheidssystems und ist von purischen Soziologen und Politologen unter der Führung des deutschstämmigen Anthropologen Dr. Werner Max Eiselin folgendermaßen formuliert worden.
Alle Bantus haben ihre Heimat in den Reservaten. Ihr Übertritt in andere Regionen und Stadtgebiete ist lediglich vorübergehender Natur und geschieht aus wirtschaftlichen Gründen. Mit anderen Worten, als Arbeitssuchende werden sie hereingelassen, als Siedler nicht. Sie können daher außerhalb der Bantu-Reservate weder Grundbesitz noch politische Rechte haben.
Insgesamt gibt es 9 verschiedene Heimatländer, Homelands oder auch Bantustans genannt. Die sind aber nicht zusammenhängend und zusammengesetzt aus 82 verstreuten Landfetzen. Keiner von diesen Bantustans ist aus eigener Kraft lebensfähig. Die Ernteergebnisse in den Homelands sind extrem niedrig. Die Produktivität nimmt weiter ab und die Bodenerosion weiter zu. Die Folgen sind unter anderem eine stetige Zunahme von Unterernährung und Krankheiten bei Mensch und Vieh. Die Einführung von modernen Landwirtschaftsmethoden und die Industrialisierung sind vom ehemaligen Bantu-Minister Verwörth abgelehnt worden. Er meint,
Apartheid ist Wachstum aus den eigenen Strukturen, aus den eigenen Wurzeln und aus eigener Kraft. Das ist eine Politik der langsamen Entwicklung.
Trotzdem sind die Homelands zu autonomen Staaten hochstilisiert worden. 1976 ist Transkei, dem Homeland von der Xhosas, die Unabhängigkeit übertragen worden, welche aber außerhalb von Südafrika von keinem Staat zur Kenntnis genommen worden ist und akzeptiert worden ist. Hand in Hand mit der Aufwertung der Homelands ist die Entrechtung der Farbigen im Gebiet der Weißen vorangegangen. Das Gruppenwohngesetz hat bestimmt, dass kein Farbiger mehr außerhalb staatlich festgesetzter Gebiete wohnen darf. In allen südafrikanischen Städten sind anstelle von alten Locations neue, abseits gelegene Townships für die Schwarzen gebaut worden. Diese Townships sind strategisch angelegte, übersichtliche und leicht abzuriegelnde Ghettos. Sie haben den Charakter von gigantischen Arbeitslagern. Und das ist durchaus beabsichtigt, weil kein Schwarzer soll hier Heimatgefühl entwickeln.
America, 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 break the neck of this apartheid. America, 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 break the neck of this apartheid. America, 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 break the neck of this apartheid. America, 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 break the neck of this apartheid.
This apartheid system is Nazi. This apartheid system is Nazi.
Das grösste Ghetto von Südafrika ist Soweto bei Johannesburg. Nach amtlichen Angaben leben dort 900'000 Schwarze, nach Schätzung der Johannesburger Presse etwa 2 Millionen. In Soweto gibt es 2 Kinos, keine Buchhandlung und 39 öffentliche Telefone. Das Wohnrecht im Ghetto unterliegt strengen Vorschriften. Besucher dürfen sich nur 72 Stunden an einem Ort aufhalten. Zuzugsgenehmigungen kommt nur der über, der einen Arbeitsnachweis vorlegen kann. Die Familie darf erst kommen, wenn der Insass mehrere Jahre an einem Ort geschafft hat. Jeder Bewohner kann jederzeit abgeschoben werden. Gerichtlicher Einspruch ist nicht möglich. In den Ghettos herrscht eine hohe Kriminalität als Folge der erzwungenen Familientrennung, der Jugendverwahrlosung und der Aussichtslosigkeit, jemals dem Elend zu entrinnen. Eine weitere Folge ist der staatlich geförderte Alkoholismus. Der Alkoholverkauf in den Ghettos ist nämlich ein Staatsmonopol und auch eine wichtige Einnahmequelle der weissen Ghettoverwaltung. Da wundert sich niemand mehr, dass Soweto die grösste Mordrate der Welt hat. Der Höhepunkt der planmässigen Entwurzelung der schwarzen Stadtbevölkerung bildet das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1970. Es bestimmt, dass jeder Bantu automatisch Staatsbürger von einem dieser neuen Homelands ist, auch wenn er das nie in seinem Leben gesehen hat. Damit verwandelt das Gesetz etwa 8 Millionen Bantus im weissen Gebiet formal juristisch in ausländische Gastarbeiter. 1976 hat der Bantu-Minister Michael Botha bekräftigt, dass die einzige Grundlage für die Anwesenheit von der Bantu im weissen Gebiet der Verkauf von ihrer Arbeitskraft sei und sonst gar nichts. Auf dieser Grundlage ruht der Wohlstand der Weissen. Die Massen der Schwarzen sind ungelernte Arbeiter und sollen das auch bleiben. Die Job Reservation halten fast alle Facharbeiterbereiche der Weissen vor. 1954 hat der Werwirt erklärt, dass oberhalb von einer gewissen Arbeitsstufe für einen Bantu kein Platz sei. Auch die letzten Überbleibsel von gewerkschaftlichen Freiheiten für die Schwarzen sind entfernt worden. Das Streikrecht ist den Schwarzen seit 1953 gesetzlich verboten. Um die entwurzelte und entrechtete Masse von Schwarzen im Zaum zu halten, hat das Regime einen perfekten Polizeistaat errichtet und nahe verschiedene Sicherheitsgesetze verabschiedet. Die erste Stufe war das Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus von 1950. Es schränkt die Möglichkeiten der politischen Opposition drastisch ein. Es erklärt nicht nur die völlig bedeutungslose KP von Südafrika zum Staatsfeind, sondern alle Organisationen, die eine politische, industrielle, soziale oder wirtschaftliche Veränderung wollen. Als wichtiges Instrument des Gesetzes hat sich der Bann erwiesen. Der wird vom Justizminister ohne Gerichtsurteil verhängt und kann bis 5 Jahre dauern. Es gibt verschiedene Stufen vom Bann, vom Aufenthaltsverbot für bestimmte Gebiete und Städte bis zum Hausarrest. Meistens darf der Gebannte keine öffentlichen Veranstaltungen mehr besuchen und nicht mit mehr als 2 Personen privat zusammentreffen. Er darf keinen Kontakt, auch nicht brieflich, zu anderen Gebannten unterhalten und er darf auch nicht öffentlich auftreten und nichts publizieren. Die Presse darf keine Äußerung von ihm weitergeben, nicht einmal seine Aussagen vor Gericht. Somit unterscheidet sich Südafrika nur formal von einer Diktatur. Aber trotz der Unterdrückungsmassnahmen der weissen Minderheitsregierung formiert sich langsam der schwarze Widerstand. Bis Mitte dieses Jahrhunderts hat sich die Schwarzen nie ernsthaft gegen das System erhoben. Auch mit der Gründung des Afrikanischen Nationalkongress, ANC, hat sich wenig geändert. Die politische Organisation der Schwarzen hat sich jahrzehntelang mit akademischen Resolutionen und Protesten begnügt. Erst während dem Zweiten Weltkrieg hat sich der ANC zu einer effizienten politischen Organisation entwickelt. Der damalige Führer des ANC hat im ganzen Land Ortsgruppen aufgebaut. Er hat obligatorische Mitgliederbeiträge eingeführt und ein konkretes politisches Programm entwickelt. 1943 hat er dann Bill of Rights der schwarzen Südafrikaner formuliert. Die Weißen haben aber jeden Dialog verweigert. Damit hat der ANC angefangen, sich zu radikalisieren. Der Kongress hat nach der Machtergreifung durch Daniel Malan die schwarzen Südafrikaner aufgerufen zum aktiven Widerstand durch Boykott, Streik, zivile Ungehorsam und Nicht-Zusammenarbeiten. Die erste Kraftprobe hat 1952 stattgefunden. Zum ersten Mal sind am Jahrestag der Landung von Jan van Riebeck Zehntausende von Schwarzen auf die Straße gegangen. Aber der African National Congress hat sich nicht mehr auf Demonstrationen beschränkt, sondern er hat eine Kampagne gestartet im Stil von Gandhi. Massenweise sind Gebote und Gesetze von der Rassentrennung übertreten worden. Der Generalstabschef dieser Aktion ist der Albert Lutuli, Lehrer und Häuptling von einem kleinen Missionsreservat in Natal gewesen. Obwohl 1952 fast 9'000 Aktivisten verhaftet worden sind, hat er es erreicht, dass das politische Bewusstsein der Schwarzen geweckt worden ist. Die Mitgliederzahl des ANC ist von knapp 7'000 auf über 100'000 gestiegen. Der Malan hat im Lutuli einen ernstzunehmenden Rival erkannt. Er hat ihn darum als Häuptling abgesetzt und 1953 mit dem ersten Bann belegt. Darauf hat der Lutuli einen Volkskongress organisiert gegen die Apartheid. Dort ist das Manifest verabschiedet worden, wo dann in der Forderung gipfelt hat:
Alle nationalen Gruppen und Rassen sollen den gleichen Status haben.
Die Regierung hat das aber schon als eine Verschwörung gegen den Staat betrachtet. Der Lutuli ist zusammen mit 155 anderen Angeklagten wegen Hochverrats vor Gericht gestellt worden. Aber es hat noch Richter in Südafrika. Nach 5-jähriger Prozessdauer sind alle 156 Angeklagten freigesprochen worden. Aber das hat am Lutuli nichts mehr genützt. Die Regierung hat nochmal den Bann über ihn verhängt. Bis zu seinem Tod 1967 hat er dann unter Polizeiaufsicht gelebt. Nur 1960 hat das Land verlassen, um in Oslo den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen. 1958 ist der Hendrik Verwoerd Regierungschef geworden. Mit ihm ist jede Hoffnung auf eine Mäßigung vom System verflogen. Der Verwoerd hat nämlich den äußerst rechten Flügel repräsentiert von den burischen Nationalisten. Das Echo dieser Machtübernahme war eine weitere Radikalisierung der Schwarzen. Der militante Flügel des ANC hat sich gelöst und sich als panafrikanischer Kongress konstitutionalisiert. Sein Führer war der Robert Sobukwe. Der war Dozent für Bantusprachen an der Witwatersrand-Universität. Er hat nicht mehr bloß die Gleichberechtigung gefordert, sondern das Ende der weißen Herrschaft. Afrika den Afrikanern war der Slogan des PAC. Das war der Anfang einer psychologischen Emanzipation der Schwarzen, das Schwinden des Minderwertigkeitskomplexes und der Anfang eines schwarzen Nationalismus. Der Sobukwe hat nach wie vor am gewaltlosen Widerstand festgehalten. 1960 hat er dann eine Protestkampagne organisiert gegen die Passgesetze. Die Schwarzen hätten sollen sich am 21. März zu Tausenden ohne Referenzbücher auf den Polizeirevier melden und festnehmen lassen. Wo sich dann aber ein Demonstrationszug im Ghetto von Sharpeville bei Werenging am Polizeirevier genähert hat, um sich verhaften zu lassen, hat die Polizei das Feuer eröffnet auf die unbewaffnete Menge. Dabei sind 69 Menschen getötet worden. Das war bis anhin das grösste Massaker des Apartheidsregimes. Eine Flut von Empörung ist Südafrika aus dem Land entgegengeschlagen. Aber nach dem Massaker sind 20'000 Menschen verhaftet worden. Die beiden politischen Organisationen der Schwarzen, der Pan-Afrikanische Kongress und der NAC, sind verboten worden und Robert Sobukwe zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Dank verschiedener Sondergesetze hat er dann aber 9 Jahre auf Robben Island verbracht. Seit 1966 lebt er gebannt in Kimberley. 2,5 Wochen nach Sharpeville ist dann auf den Regierungschef Verwoerd ein Attentat verübt worden. Ein weißer Farmer hat aus nächster Distanz auf den Verwoerd geführt und hat ihn verletzt mit 2 Kopfschüssen. Der ist aber gerettet worden und 2 Monate später schon wieder im Amt gestanden. Mehr denn je überzeugt von seiner Sendung. Das Apartheidssystem ist zu dieser Zeit international längst isoliert gewesen, wenigstens politisch. Die Kolonialzeit ist